Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute ist wieder Herzliches dran. Bestimmt haben Sie schon gewartet auf dich, Bernd, was du für interessante Themen ausgesucht hast. Das war ja eine ganze Menge. Aber erst begrüßen wir uns erstmal und mit dabei sind
Bernd Sternhall
und Konstanze Holthoff.
Ja, wir haben heute so ein bisschen was ausgesucht, was auch zur Weihnachtszeit passt, denke ich mal. Und da ist zum einen die Königsveitspilde, wo wir mal uns drüber unterhalten. Hier in dieser Nordharzer Region und Ostharzer Region ist ja die Sage bekannt, dass König Heinrich I. in Quedlinburg am Finkenherd die Königskrone übergeben bekommen hat. Nur um diesen Standort, der bis heute nicht erwiesen ist, streiten sich viele andere auch. Einer davon, der bei uns recht wenig bekannt ist, ist die Königsveitspilde auf der anderen Seite des Harzes im Westen. Pilde ist heute ein Dorf, das Stadtteil von Herzberg am Harz ist. Und dort war zur damaligen Zeit, man schätzt ab dem 8. Jahrhundert, zuerst eine Fluchtburg und später eine Königsveits, die insbesondere die Ottonen häufig aufgesucht haben. Viel weiß man nicht über diese Befestigungsanlage, die erstmals 927 in einer Schenkungsurkunde von Heinrich I. erwähnt wurde. Nur eine alte Sage berichtet, dass König Heinrich der Vogler dort 990 die Königskrone angetragen worden sein soll. Da ihm die Gesandten laut Sage diese Nachricht beim Vogelfang überbrachten, wurde dieser Ort Vogelherd genannt. Die gleichlautende Sage, die es auch für Quedlinburg gibt, dort heißt allerdings der Ort dann der Verkündung Finkenherd. Wo Heinrich wirklich die Königskrone empfangen hat, ist bis heute ungeklärt. Ja? Es gibt also nur diese Sagen. Nun hat man in der Vergangenheit dort zahlreiche archäologische Grabungen auf dem Pfalzgelände vorgenommen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anlage auf das 8. bis 10. Jahrhundert zu datieren ist. Auch wird angenommen, dass sie eine Gründung des sächsischen Geschlechts der Ludolfinger sind, die man dann später als Ottonen bezeichnet. Diese Anlage wurde dann wohl erweitert, nachdem Heinrich I. König geworden ist und seine Burgenbauordnung erlassen hat. Es ist dann ein ziemlich großes Areal geworden, was man heute besichtigen kann, wo man also aber nur noch Grundmauern sieht. Interessant ist natürlich auch, dass dort in der Pfalz eines der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt seinen Ursprung hat. Und zwar, es ist ein Ros entsprungen. Nachhaltig bis heute wirkt die entsprechende Legende, dass beim Weihnachtsbesuch von König Heinrich II. Im Jahre 1007 in Pölde der Pater Laurentius einen Weihnachtsgesang für seinen König geschrieben haben soll. Und diese Verse, es ist ein Ros entsprungen, vertonte dann 1621 der Komponist Michael Praetorius. Und es ist heute eins der meistgesungensten Weihnachtslieder überhaupt. Dazu gibt es Aufzeichnungen, wie gesagt, dass dieser Text von dort stammt. Das findet man in der Regel auch nirgends, auch nicht wie bei Wikipedia oder sonst wo. Da werden denn alte jüdische Traditionen und Bibeltraditionen herangezogen, wo der Text herstammt. Aber mit größter Sicherheit stammt er, wie gesagt, von diesem Pater Laurentius aus Pölde. Ja, das ist eine von vielen Königsveitsen gewesen. Man muss sich ja das so vorstellen, dass der König mit seinem Tross, das waren sicherlich einige hundert Leute, im Grunde genommen ständig unterwegs war. Und zur damaligen Zeit vorrangig in der Harzregion. Ne? Das ist dann von Memleben nach Nordhausen, hier nach Pölde, nach Quedlinburg, später dennoch nach Goslar, sind die also ständig mit ihrem Tross hin und her gereist. Und von daher kann man auch davon ausgehen, dass es auch schon für die damalige Zeit zumindest, gut befahr- und begehbare Wege über den Harz gegeben haben muss. Da sind also nicht ein, zwei Leute mit dem Pferd, die sind da schon viel früher drüber weggeritten, ne, sondern ein richtig großer Tross mit Rinderwagen dazu, wo sie denn Lebensmittel und alles mögliche andere mittransportiert haben, Reiter, Kutschen und so weiter, sind sie dort über den Harz. Was natürlich denn auch wiederum besagt, dass dort auch ein dichtes Netz von Stationen gewesen sein muss. Die haben ja nicht allzu viel geschafft am Tag. Ich sag mal so, wenn die 20 Kilometer geschafft haben, war das viel. Und danach mussten dann auch die Pferde beispielsweise ausgetauscht werden. Also müsste es dort irgendwo überall Tauschstationen für Pferde gegeben haben. Ja, dann wurde noch einmal von 1964 bis 1974 das Pfalzgelände auf ca. 1700 Quadratmeter archäologisch untersucht und man fand dort die Grundmauern des Pfalzkomplexes, die freigelegt wurden, die mindestens 12 Gebäude beinhalten. Heute sind die Grundmauern des früheren Klosterkreuzganges durch Steinplatten dort dargestellt. Zudem findet man auf dem Gelände bei Pölde auch noch eine über 1000 Jahre alte Gerichtslinde.
Über 1000 Jahre alt wie ein Baum.
Ist also dort auch viel beschrieben, ist also vielleicht für den einen oder anderen Geschichtsinteressierten auch mal, wenn das Wetter wieder besser ist, ein Ausflug wert nach Herzberg-Pölde. Ja, da wir zuletzt bei der alten Gerichtslinde waren, schließen wir da gleich an mit Bäumen im Harz, die sehr, sehr alt, und zwar mit Eiben. Ja, wenn man heute eine Eibe sieht, mit ihrem satten tiefgrünen Nadeln und leuchtend roten Beeren, so ist das meistens in Gärten oder Park. In Natur findet man sie nur noch sehr, sehr selten. Eiben gehören zu den immergrünen Nadelholzgewächsen, die oftmals in Komplexstämmen, also mehrere miteinander verwachsene Stämmen, vorkommen. Die Krone einstämmiger Eiben ist zumeist breit und kegelförmig mit stark verzweigtem Astwerk. Mit zunehmendem Alter wird Krone der Eibe rundlich bis kugelförmig. Der Stamm ist tief gefurcht, die Rinde ist anfänglich rötlich und glatt, später entwickelt sich eine schuppige Borke von graubrauner Farbe. Die gestielten Nadeln, welche zwischen 15 bis 40 mm lang und 2 bis 3 mm breit sind, werden auf der Oberseite dunkelgrün und glänzend, auf der Unterseite graugrün. Eiben sind grundsätzlich zweihäusig, das heißt, die männlichen Exemplare bilden Staubblüten und die weiblichen Blüten hingegen winzige, kleine Blüten auf der Zweigunterseite. Aus diesen entwickeln sich dann bräunliche Samen, welche von saftigen, leuchtend rotem Fruchtfleisch umgeben werden. Ich habe welche im Garten. Dieses Jahr war es sehr extrem mit den Früchtansätzen. Also die Bäume haben richtig rot geleuchtet, sage ich mal so. Über diese roten Beeren freuen sich besonders Vögel und das heimische Wild. Die schmecken denen also sehr gut, für den Menschen sind sie giftig und werden dann auf diese Art und Weise auch verbreitet, denn die eigentlichen Samen werden nicht verdaut und werden von den Tieren dann wieder irgendwo ausgeschieden, ne? Und mit glücklichen Umständen werden dann dort neue kleine Bäumchen daraus. Leider findet man heute im Harz nur noch sehr selten Eiben. Und die Eibe gehört daher zu den vom Aussterben bedrohten Arten und steht in vielen Ländern Europas unter Naturschutz. Hier in Deutschland steht die Eibe auf der roten Liste für gefährdete und besonders vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten. Doch das war nicht immer so. Vor Hunderten und Tausenden von Jahren gab es im Harz reichlich Eiben. Neben den, bezeichne es mal als Harzer Urwald, also den Eichen, den Buchen, dem Bergahorn und ähnlichen, also dem Laubmischwald und der Tanne, war es der vorherrschende Baumbestand des Harzes. Doch bereits im Mittelalter haben die Menschen dann ja hervorragenden Gebrauchseigenschaften des Eibenholzes erkannt. Es ist wenig harzig, fast harzfrei, sehr elastisch und sehr zäh. Und dann, besonders im 14. bis 16. Jahrhundert, stieg die Nachfrage nach Eibenholz, besonders auch aus dem europäischen Ausland. Eibenholz war das bevorzugte Holz für den Bau von Langbogen und von Armbrüsten. Und da die zu dieser Zeit damals groß im Kommen und im Einsatz waren und überall entsprechende Bogen- und Armbrusthersteller, die es überall gab, ist der Bestand im Harz fast vollständig, sagen wir mal, abgeholzt worden. Und das lässt sich natürlich nicht wieder so ohne weiteres rückabwickeln. Denn die Eiben, die wachsen sehr, sehr langsam. Ja, man kann das ein bisschen vergleichen. In den südlichen Ländern haben wir die Oliven, die auch nicht so riesengroß werden, obwohl sie teilweise sehr, sehr alt sind. Es ist über diese Eibenabholzaktionen ja im Harz so gut wie nichts bekannt. Was wir nur wissen ist, dass es nicht so sehr viele Regionen gab, in denen große Eibenbestände vorhanden waren, so dass man davon ausgehen kann, dass die Überlieferungen, die man kennt, dass das Holz größtenteils hier aus dem Harz kam. Und da gibt's so einiges. So weiß man, dass in Nürnberg im Jahre 1560 die gewaltige Menge von 36.000 Bögen gefertigt wurden, die dann weitergingen und in alle Welt, also nicht in alle Welt, das ist übertrieben, aber im europäischen Umfeld hier dann exportiert wurden. Ja. Ein Zentrum damaliger Waffenschmieden und Armbrustschnitzer, wie die Leute hießen, war damals auch Frankfurt am Main, wo dann auch jährlich über 12.000 Eichenstämme hingeliefert wurden, um dann zu entsprechenden Waffen weiterverarbeitet zu werden. Heute findet man, wie gesagt, nur noch sehr, sehr selten Eiben. Eines der wenigen Gebiete, die es in Deutschland noch mit Eibenbestand gibt, ist hier bei uns im Harz das Bodetal. Da, wenn man dort wandert Richtung Treseburg, da findet man noch die eine oder andere. Es gibt auch noch ein paar andere Bestände, nur die sind schwer zugänglich, weil viele dieser Nebentäler und der Berggänge sind unzugänglich und stehen unter Naturschutz. Da kommt man also normalerweise nicht hin. Dort in einem dieser Nebenstähler, da steht auch die Königin der Harzeiben, die sogenannte Humboldt-Eibe. Die wurde also mal von Alexander Humboldt im 18. Jahrhundert beschrieben. Er hat die aufgesucht, was sicherlich recht mühsam war, denn damals gab es diese Wanderwege noch nicht. Wie er darauf gekommen ist, dass dort solch ein alter Baum steht, bleibt uns verborgen. Wahrscheinlich hat ihm da irgendjemand von erzählt und er hat als Naturforscher sich dafür zu interessieren begonnen und sich dann dorthin bringen lassen. Die Humboldt-Eibe, oder anders ausgedrückt, man möchte nicht, dass der Standort der Humboldt-Eibe bekannt wird, weil man nicht möchte, dass dort Touristenströme gehen. Noch dazu, heutzutage bringt ja das immer irgendwie auch Zerstörungen mit sich. Daher werde auch ich hier nicht den genauen Standort kundtun. Der Stamm der Humboldt-Eibe selbst ist nur noch ein schmaler Ring. Die Öffnung verjüngt sich spitz nach oben und trotz seines beträchtlichen Alters ist von Fäulnis keine Spur. Humboldt schätzte die Eibe damals auf ein Alter von etwa 4000 Jahren. Das war aber nur eine grobe Schätzung aufgrund seiner Erfahrungen, die er im botanischen Bereich hatte. Heute weiß man dank dendrochronologischer Schätzungen, dass die Eibe ein ungefähres Alter von 2000 bis 2500 Jahren hat. Somit zählt diese Humboldt-Eibe sicherlich zu den ältesten Bäumen in Deutschland. Eine genaue Datierung wäre zwar mit dendrochronologischen Untersuchungen möglich, dazu wären aber Probeentnahmen von Holz notwendig, was also strikt abgelehnt wird. Und was dann natürlich auch dazu führen könnte, dass halt der Baum abstirbt. Also bleibt man lieber bei diesen Schätzungen. Was macht es auch, ob wir wissen, ob er 2000 oder 2500 Jahre alt ist? Er hat also zumindest schon dort als Keimling gestanden, als unsere Zeitrechnung begonnen hat. Im Moment oder seit einigen Jahren ist der Thalenser Forst wieder dabei, wieder Saatgut zu gewinnen, einem daraus zu züchten und diese dann oder dann gewisse Gebiete wieder mit heimischen Eiben aufzuforsten. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess. Ich habe eben gesagt, wie alt Eiben werden, ja, und wie langsam sie wachsen. Also wir werden davon nicht mehr viel haben. Dennoch gewinnt die Eibe wieder zunehmend an Interesse. Insbesondere, weil aus ihrer Rinde das Krebsmittel Taxol gewonnen wird. Ja, was nichts an der Tatsache ändert. Nicht wir, aber dass man hier im Harz wieder durch Eibenbestände streifen kann, wohl noch viele hunderte Jahre vergehen werde. Nun zu der anderen Sache, die vielleicht damit in Zusammenhang steht, vielleicht auch nicht. Es gibt noch ein riesige oder sehr große Gebiete von uralten Eiben, wahrscheinlich größten in Europa, und das ist in Asturien, also in im Norden von Spanien. Es ist bekannt, dass im Jahr 174 nach Christus die germanischen Stämme der Sueben, die hier bei uns im Norden des Harzes ihr Zuhause hatten, ausgezogen sind. Die Gründe dafür sind bis heute unbekannt und es gibt dazu nur Vermutungen. Die naheliegendste Vermutung ist, wie ständig, wenn Völkerwanderungen vonstatten ging, dass aus irgendwelchen Gründen sie sich nicht mehr ernähren konnten und sich aufgrund dessen aufgemacht haben, um sich neue Siedlungsgebiete zu suchen. Dass dieser soeben Auszug stattgefunden hat oder dass wir davon wissen, dass das im Jahr 174 nach Christus war, das verdanken wir ausschließlich den Römern. Denn das genaue Datum dieses Drecks mit mehreren oder mit vielen 10.000 Menschen ist von den Römern aufgeschrieben worden, von ihren Chronisten und uns so überliefert worden. Und diese soeben, die mit Sicherheit aus auch unseren Regionen hier stammten zum Teil, sind dann bis nach Nordspanien gezogen und haben dort ja sich Land genommen, Land zugewiesen bekommen von den damals Herrschenden dort und haben sich dort eine neue Existenz aufgebaut. Und es gab ja dann später auch das sogenannte suebische Königreich dort, was über mehrere Jahrhunderte bestanden hat. Das Seltsame an der ganzen Sache ist, dass es dort große Eibenbestände gibt, die es zuvor nicht gegeben, so dass man die Vermutung äußern kann, die Leute, die ausgezogen sind hier aus dem Harz, haben Saatgut mitgenommen oder Setzlinge, um sie dort zu pflanzen und um sich dort, eine Atmosphäre zu schaffen, die ein bisschen an ihre alte Heimat erinnert. Das lässt auch darauf schließen, dass es in dieser Region von Asturien eine ganze Anzahl von Familiennamen gibt, die Bode heißen. Es gibt Orte, die Bode heißen, Dörfer, und es gibt einen Fluss, der Bode heißt. Es wäre also alles zusammen sehr großer Zufall, wenn das nicht irgendwo mit unserer Region, mit Thal, mit dem Bodetal in Verbindung stehen würde. Aber wie gesagt, zu beweisen ist es letztendlich bis heute nicht. Ja, soweit zu den Eiben.
Jetzt warten natürlich schon einige Hörerinnen und Hörer, was du so über die Weihnachtsmärkte zu sagen hast in diesem Jahr 2018.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da wir ja nun ab Wochenende Adventszeit haben und Weihnachtszeit, möchte ich noch auf ein sehr empfehlenswertes Ausflugsziel für diese Zeit zu sprechen kommen. Und das wäre Quedlinburg mit seinem Advent in den Höfen. Der Quedlinburger Weihnachtsmarkt ist sehr schön, ist wie viele andere auch in mittelalterlichen Ambiente und über die gesamte Adventszeit geöffnet. Dieser Quedlinburger Advent in den Höfen, den gibt es also erst seit einigen Jahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber ja, ich wollte auch mal so sagen, 15, 20 Jahre, wo die Anfänge waren. Ja. Zumindest nach Wendezeit. Ne? Hat man die Idee halt gehabt, da es in Quedlinburg sehr viel denkmalsgeschützte Gebäude gibt mit großen Höfen und dergleichen, die also nie zugänglich sind. Ansonsten diese Höfe doch für weihnachtsmarktliche Aktivitäten zu nutzen. Und das ist ständig ausgebaut worden. Und das ist wirklich erstens wunderschön, zweitens wohl einmalig überhaupt. Es sind nicht immer dieselben Standorte, es werden immer mehr, aber das Ganze ist natürlich auch mit dem erheblichen Aufwand verbunden. Und es gab auch schon häufiger Diskussionen, ob man es wieder macht oder ob man es nicht wieder macht. Man möchte unbedingt, wie gesagt, aufgrund dieser Einmaligkeit daran festhalten. Es ist aber auch immer heutzutage mit enormen Dingen, was Sicherheit betrifft, zu verknüpfen, was denn den Anbietern dort und den Organisatoren äußerst schwerfällt. Ja, wie dem auch sei. In diesem Jahr ist wieder Advent in den Höfen. Und zwar ist das immer nur am Wochenende, Sonnabend, Sonntag und in diesem Jahr am 1., 2. und 3. Advent. Meine Empfehlung dazu, man schafft das sowieso nicht an einem Tag.
Viele Höfe, wo es überall lecker Essen gibt und natürlich auch Getränke.
Wo überall Kunsthandwerker und andere Leute ihre Produkte feilbieten.
In einem Jahr schafft man gar nicht, alles anzuschauen und zu bestaunen.
Oder man kommt mehrere Tage hintereinander.
Ja, und wann ist die beste Zeit, Advent in den Höfen zu besuchen?
Diesen Advent in den Höfen erst so ein bisschen fortgeschrittenerer Zeit zu besuchen. Die Adventszeit in Quedlinburg ist Stress pur. Ja, weil tagsüber aus allen Richtungen Busse in Massen ankommen und Tagestouristen bringen, die dann dort überall zugegen sind. Die Busse, die fahren aber meistens so zwischen 16, 17 Uhr wieder zurück und dann ist es verhältnismäßig ruhig. Da sind nur noch die, Gäste, die in Quedlinburg sind und die Einheimischen aus dem Umfeld da. Und ja, dann hat man immer noch 2, 3, 4 Stunden, ne, um sich dort was anzuschauen und die Weihnachtsatmosphäre zu genießen. Also wirklich sehr empfehlenswert. Wobei natürlich sowieso immer jeder Weihnachtsmarkt erst wirklich dunkel wird. Ja, also im Hellen über den Weihnachtsmarkt zu rennen, das macht man hier und da mal mit kleinen Kindern oder sowas. Aber ansonsten kommt die Stimmung und Atmosphäre ja erst auf, wenn es dunkel ist und wenn die ganze Lichterpracht denn dort auf einen wirkt.
Ja, und die haben ja auch überall stehen Laternen draußen und sowas.
Also da ist ein riesiges Angebot. Meistens haben sie dann auch auf diesen Hinterhöfen haben sie dann irgendwelche Feuer an, in Feuerschalen heutzutage, ne, dass man sich da auch aufwärmen kann. Es ist ja sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie es nun in diesem Jahr wird. Kälte gerade, wie nun der restliche Advent verlaufen wird. In manchen Jahren war es schon knitterkalt und in anderen Jahren könnte man mehr oder weniger mit der dünnen Jacke gehen. Wir werden es sehen. Ein bisschen kühl kann es schon sein, ne, damit der Glühwein oder was es dort auch häufiger gibt, die Feuerzangenbowle, denn auch richtig schmeckt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und abschließend möchte ich noch über eine Harzer Persönlichkeit berichten, die, so wie ich denke, auch ein bisschen in die Weihnachtszeit reinpasst. Gottfried Jordan, gebürtig in Wernigerode, der als Erfinder der Milchschokolade gilt. Und es gibt wohl keine Zeit im Jahr, wo mehr Schokolade vertilgt wird als in der Weihnachtszeit, oder? Ja, dazu sollte man, wie ich das immer so üblicherweise mache, erstmal kurz auf Schokolade und Kakao an sich eingehen. Bis heute wissen wir nicht so endgültig. Die Kakaonutzung oder deren Geschichte ist also bis heute nicht vollständig erforscht. Wir wissen, dass dort in Südamerika die Maya, die Azteken und andere Völker schon um 600 nach Christus Kakao genutzt haben. Nach Europa kam er zum ersten Mal durch Christoph Kolumbus mit dem Schiff. Und dann war er hier, aber wir wussten nichts mit anzufangen. Das hat sich noch eine Zeit so fortgesetzt. 1528 brachte dann ein Hernán Cortés erneut Kakao mit. Was er mitgebracht hat, war aber wieder eine unverarbeitete Substanz, die für unsere Menschen nicht genießbar war. Man hat den experimentiert mit Honig, mit Milch, mit Zucker, mit Wasser und ist dann auf Kakao- und Trinkschokolade gekommen, die ja bis heute sehr beliebt ist. So, dann gab es viele weitere Entwicklungen im Schokoladenbereich. 1544 wurde Schokolade erstmals als Getränk am spanischen Hof getrunken. 1657 öffnete das erste Schokoladencafé in London und 1673 schenkte ein Holländer mit Namens Van Husten erstmals öffentlich Schokolade in Bremen aus. Es dauerte jedoch noch lange, bis Schokolade in Europa salonfähig wurde. Und anfangs war sie auch nur für die, wie man so schön sagt, Schönen und Reichen. Ne? Voraussetzung war erstmal, dass der auch sehr teure Zucker für breite Bevölkerungskreise verfügbar war. Und das setzte also erst so mit Beginn des 19. Jahrhunderts ein. Mit dem Rühmann. Ja. Ja, oder haben immer wieder im Fernsehen gehört, dass die Erfindung der Milchschokolade eine Schweizer Erfindung ist. Ist das ein Spruch? Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Also, das hieß lange Zeit so, dass ein gewisser Schweizer Daniel Peter im Jahr 1879 die Milchschokolade in diesem Alpenland erfunden haben soll. Und dann waren die Schweizer richtig sauer, als bewiesen wurde, dass die Milchschokolade nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland erfunden wurde. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Milchschokolade bereits im Jahr 1839 in Dresden erfunden wurde und nicht, wie zuvor, erst 1879. Ja, und Miterfinder dieser Milchschokolade war der aus Hasserode stammende Gottfried Heinrich Christoph Jordan, der am 9. Mai 1791 das Licht der Welt erblickte. Er machte dann später eine Ausbildung in einer Materialhandlung in Blankenburg und ging dann nach Braunschweig. Dort war er Handlungsreisender und Kontorist in einer Firma und lernte August Friedrich Timaeus kennen, der eine gleichgelagerte Ausbildung in Wolfenbüttel durchlaufen hatte. Und diese beiden, die hatten wohl eine Idee. Und um ihre Idee umzusetzen, gingen sie nach Dresden und gründeten 1823 die erste deutsche Schokoladenfabrik mit Namen Schokoladen- und Zikorienfabrik Jordan Timaeus. Die Firma, die unter anderem auch Zikorienkaffee, Nudeln und andere Dinge produzierte, entwickelte sich damals sehr schnell und wurde zu einem der größten Firmen in Dresden. Vieles davon geriet wieder in Vergessenheit, wie das oftmals so ist. Und in Dresden kam ja natürlich auch dieser unsägliche Bombenangriff dazu, der viele, sag ich mal, historische Dokumente vernichtet hat und so weiter und so fort. Im Jahr 2007 jedoch entdeckte dann ein Dresdner Ingenieursverein bei Recherchen eine Werbeanzeige aus dem Jahr 1839, die zweifelsfrei belegt, in jenem Jahr schon Milchschokolade in Dresden hergestellt wurde und die somit die erste der Welt war. Man fand dann weitere Dokumente, so der Werniger Röder Jürgen Will, der sich so ein bisschen der Milchschokoladenforschung angenommen hat, fand in einer Zeitschrift mit Namen Gordian, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, die monatliche Fachzeitschrift für Kakao und Schokolade, einen Beleg oder einen Artikel von 1923, der das 100-jährige Jubiläum der Schokoladenfabrik in Dresden schilderte und feierte und einiges dazu schrieb. Leider gibt es keine Überlieferung über die Entwicklung der Milchschokolade. Dennoch ist bekannt, dass ein Pfund davon damals einen Taler kostete. Und in der Anzeige vom 22. Mai 1839 heißt es, mit Eselmilch präpariert ohne Gewürz. Die beiden Unternehmer wurden dann damals schnell Hoflieferanten der sächsischen Könige und kamen dadurch noch durch zu zusätzlicher Bekanntheit und zu erheblichen Wohlstand. Dies ermöglichte den beiden Gründern insbesondere auch Jordan, sich 1836 an der Gründung der Waldschlösschen Brauerei in Dresden erheblich zu beteiligen, die ja eine der ersten Aktienbrauereien in Deutschland waren. Ja, der Schokoladenerfinder, der Wernicke Röder, Gottfried Jordan, starb am 2. Oktober 1860 in Dresden und wurde auf dem Neustädter Friedhof begraben. Sein Sohn Ernst Albert Jordan übernahm das Unternehmen und führte es weiter. Es bestand in seiner damaligen Struktur, Herstellung von Schokolade, Kaffee und anderen Lebensmitteln bis 1930. Dann hat es wahrscheinlich, schätze ich mal, die Wirtschaftskrise hinweggehaft, ja, wie so viele andere
ja,
auch.
Ja, nun haben wir viel erzählt und vor allen Dingen auch wieder viel Neues erzählt. Das heißt, ich habe meistens zugehört und mir versucht, viel zu merken. Und ja, da bleibt uns jetzt ja nur noch eine wunderschöne Adventszeit zu wünschen. Ja, im Kreis der Familie, auch vielleicht zu basteln, wer Kinder hat. Und ja, zu grübeln, was schenkt man denn nun? Das ist auch immer so eine Frage. Und selbst wenn du was weißt, kannst du es ja jetzt nicht verraten. Das wäre auch nicht so gut. Hast du noch ein schönes Schlusswort für die Adventszeit? Viele Traditionen haben sich ja so auch über die Generation im Kleinen auch hat man behalten, wie man es so früher gemacht hat.
Ja, von daher wünsche ich vor allem, wie gesagt, in dieser Zeit ein bisschen Ruhe und Gemütlichkeit.
Ruhe, Gemütlichkeit, mal in sich zu gehen, ja, mal wieder im Buch zu blättern.
Genau.
Ne? Auch mal ein schönes Weihnachtsmärchen zu lesen.
Hektik zu machen, obwohl das immer sehr schwer ist, weil jeder seine Veranstaltungen noch machen möchte. Ne?
Ja.
Weihnachtsfeiern ohne Ende und ja, Weihnachtsmarktbesuche und dieses und jenes, man sich eigentlich im Grunde genommen den Stress selber macht.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt schon seit einigen Jahren immer zum Heiligabend, gibt es keine Gans oder sowas. Wir machen immer ein Raclette oder sowas in der Richtung. Das hat sich bei uns jetzt eingebürgert.
Ja, so hat ja sicherlich...
Ein bisschen mit schön Gemüse und schön Fleisch. Und
ja, jeder seins. Bei uns gibt es beispielsweise seit Ewigkeiten Heiligabend Schaschlik.
Das ist auch so.
Den bereitet meine Frau immer schon rechtzeitig
ja,
vor.
Ja, ja. Und bei uns geht das und, ja auch schnell.
Das Braten, das geht ja verhältnismäßig gut.
Eben, genau. Und dann hat man noch Zeit, ein bisschen zu erzählen. Ja, ja, das ist immer ganz schön. Genau. Also, wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern von Radio HBW eine schöne Advents- und Weihnachtszeit
und einen
guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr.
Ja,
19. Ja.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und wir haben eben Schluss gesagt, aber die Sendung geht noch weiter mit einem anderen Beitrag, weil die Technik nicht das gemacht hat, was
am
wir wollten.
Am 6. Dezember
aber ich
kommt
hoffe,
der Nikolaus und den
Ihnen
Kindern bereitgestellte
auch.
Stiefel, Strümpfe und Teller mit süßen Gaben zu füllen. Als sein Begleiter tauchte in vergangener Zeit auch der Knecht Ruprecht auf, um jene zu strafen, die über das Jahr nicht folgsam waren. Bis ins 20. Jahrhundert hinein, als die Häuser noch nicht mit Gas oder Öl beheizt wurden, haben ungezogene Kinder in Mitteldeutschland in dem einen oder anderen Schuh auch mal Kohlestückchen und eine Rute gefunden. Der Nikolaus ist zwar eine katholische Brauchtumsfigur, doch unterwegs ist er auch im protestantischen Lutherland. Das konnte nicht einmal der Reformator verhindern, der die Heiligenverehrung der römischen Papstkirche im 16. Jahrhundert als Mummenschanz verteufelte. Bis zur Reformation war der Nikolaustag Bescherungstermin. Martin Luther hat diesem Brauch Mitte des 16. Jahrhunderts das Christkind und die Bescherung am Heiligabend entgegengestellt. Zur Freude der Kinder sind beide Gabentage erhalten geblieben. Entstanden sein soll der Nikolausbrauch im Gedenken an den Bischof Nikolas von Myra. Die Stadt an der türkischen Mittelmeerküste heißt heute Demre und gehört zur Provinz Antalya. Von dem vermutlich um 280 geborenen Nikolaus wird berichtet, er sei ein sehr mildtätiger, hilfsbereiter Gottesmann gewesen. Auf Bildern ist er oft mit 3 goldenen Kugeln oder einem Fass abgebildet. Es sind Symbole für Legenden, die sich um den Heiligen ranken. Einer erzählt, Nikolaus habe 3 Schüler davor bewahrt, von einem Gastwirt getötet und in einem Salzfass eingelegt zu werden. In dieser Sage wurzelt der besonders im Mittelalter verbreitete Brauch, am 6. Dezember in Klosterschulen oder Bildungsanstalten einen Kinderbischof zu wählen. Wie den Nikolaus hat Luther auch diese Sitte abgelehnt, und nachdem der Bischof am 6. Dezember gestorben war, hat sich sein Todestag sehr schnell als weihnachtlicher Gabentag herausgebildet. Zunächst war der Nikolauskult auf die Ostkirche beschränkt. Im Gebiet der römisch-katholischen Westkirche ist der Brauch erst seit dem 10. Jahrhundert bekannt. Neben Theophano wird auch ein Bischof aus dem Umland des Harzes mit dem Nikolausbrauch in Verbindung gebracht. Burchard II., auch Buko von Halberstadt genannt. Als sich Nonnen vom Münzenberg am Forsthof Hüßburg nahe Halberstadt niederließen, hat er dort 1084 eine Abtei gegründet. In ihr leben heute wieder Mönche nach den Ordensregeln der Benediktiner. Ein Jakobus-Pilgerweg verbindet das Priorat mit dem Dom zu Halberstadt, in dem einer der bedeutendsten Kirchenschätze der Welt besichtigt werden kann. Während seiner Amtszeit in Halberstadt hat Bischof Borchardt, wenn er in der Stadt unterwegs war, stets kleine Gaben für die Kinder in der Tasche gehabt. Nach seinem Tod im Kloster Ilsenburg im Harz wurde er dieses Beschenkens wegen in Verehrung der Menschen in Bildern und Versen in die Nähe des heiligen Nikolaus gerückt. Ein Lied über Buko von Halberstadt, das zum Nikolausbrauchtum des Harzes gehört, haben Clemens Brentano und Achim von Arnim in die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn aufgenommen. Buko von Halberstadt, bring doch meinen Kinde was. Was soll ich ihm bringen? Rotschuh mit Ringen, schöne Schuh mit Gold beschlagen. Ja, und damit geht Harzlichen dem Ende entgegen. Ich verabschiede mich von Ihnen nochmal recht herzlich auch im Namen von Bernd Sternahl und wünsche Ihnen eine angenehme Advents- und Weihnachtszeit. Machen Sie es gut. Tschüss.